Herr Dr. Hege, Sie sind als Medienwächter seit 1985 im Amt und damit der dienstälteste deutsche Medienaufseher. 1985 wurden Sie der erste Direktor der Anstalt für Kabelkommunikation. Was war damals die Zielsetzung bei der Kontrolle des privaten Rundfunks? Ging es um Frequenzverwaltung oder war die Kontrolle auch medienpolitisch motiviert?
Zunächst mal ging es darum, überhaupt privates Fernsehen, privaten Hörfunk einzuführen. Und dem lag ja dann auch die Notwendigkeit zugrunde, über die damals noch knappen Kapazitäten zu entscheiden. Also wer kommt ins Berliner Kabelnetz, das war die erste Aufgabe, und wer bekommt die ersten beiden Hörfunkfrequenzen für private Veranstalter. Und daran schloss sich dann das Thema an, also im Fernsehen insbesondere, dass ja Fernsehen regional nur sehr wenig finanziert werden konnte, also eine bundesweite Entwicklung angestoßen wurde. Damit fing dann die Zusammenarbeit der Medienanstalten an, Rahmenbedingungen für die bundesweit sendenden Veranstalter zu definieren und sie zu kontrollieren.
Sie waren aber nicht nur für Berlin damals zuständig, oder? Das war erstmal eine bundesweite Zuständigkeit?
Also es gab damals ja noch keine rechtlich verbindliche Zusammenarbeit der Medienanstalten. Es gab zunächst mal Kabelpilotprojekte mit dann entsprechenden Institutionen. Das war ja eine Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts, dass eine unabhängige Aufsicht über die Zuweisung von Frequenzen und die Kontrolle der Veranstalter entscheiden sollte. Aber es gab noch keine bundesweiten Institutionen, wie wir sie heute in der Zusammenarbeit der Medienanstalten haben. Es gab aber schon die Verbreitung über Satellit neben dem Kabel, die ja praktisch bedeutet hat, dass ein Programm überall empfangbar ist. Es wurde allerdings dann zunächst mal nicht in allen Ländern dann verbreitet, bis dann der Rundfunkstaatsvertrag die gemeinsame Grundlage geschaffen hat. Also wir haben damals in Berlin auch bundesweite Veranstalter zugelassen, damals in der Notwendigkeit der Abstimmung mit anderen, aber noch nicht rechtlich verbindlich nach gleichen Bedingungen.
Können Sie sich noch erinnern, welches Ihre erste Amtshandlung war?
Die erste Amtshandlung war die Sichtung der Anträge, die es fürs Kabelfernsehen gegeben hat. Das waren da, glaube ich, so etwa 70, über die dann beraten werden musste. Manche kamen gar nicht auf Sendung, weil die Voraussetzungen nicht da waren. Aber es gab damals dann auch schon die erste Entwicklung, zum Beispiel, dass die dritten Fernsehprogramme aus anderen deutschen Regionen auch im Kabel verbreitet werden konnten.
Was waren das für Sender, die da ihre Zulassung beantragt hatten?
Es waren zwei, die ja heute auch noch da sind, Sat.1 und RTL, die ja damals gestartet sind. Sonst gab es größere Hoffnungen, die sich nicht ganz erfüllt haben im regionalen Fernsehen. Es gab ein türkisch-deutsches Fernsehen und es gab verschiedene kleinere Veranstalter, die sich einen Mischkanal teilten.
Worin bestand für Sie damals in diesen Anfangsjahren der größte Reiz und die größte Herausforderung in dieser Aufgabe?
Es war eine Gründungszeit, also wo eben Neues möglich wurde und dieses auszuprobieren, auch das Aufsichtsmodell zu probieren. Wir haben ja mit dem Medienrat einen anderen Weg bestritten als andere, die praktisch ihr Gremium so zusammengesetzt hätten wie die Rundfunkräte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das war eine interessante Erfahrung. Wir hatten dann mit Professor Bender, dem ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, einen hervorragenden Vorsitzenden, der diesen Prozess gestaltet hat.
Sie waren zwischen 1988 und 1992 Vorsitzender des Arbeitskreises Jugendschutz der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten. Die Direktorenkonferenz war ja auch 1985 gegründet worden. Worin bestanden damals Ihre Aufgaben?
Und damals ging es schon insbesondere um das Thema, sagen wir, wie diese Ausnahmegenehmigungen gehandhabt werden können, die es nach dem Rundfunkstaatsvertrag ja dann gab. Also dass Filme, die normalerweise erst wegen der FSK-Freigaben um 22 oder 23 Uhr hätten gesendet werden können, dann früher gesendet werden, weil zum Beispiel die Bewertungen lange zurücklagen. Das war eine sehr interessante Zeit. Auch wir haben damals auch eine sehr schlanke Struktur gehabt. Wir haben externen Sachverstand. Professor Schorb war damals bei uns. Also wir haben bewusst darauf gesetzt, dass die Medienanstalt es nicht alleine machen, sondern mit anderem externen Sachverstand. Wir haben auch die privaten Veranstalter mit einbezogen von vornherein. Also Ulrich Schamoni hat mit seinem breiten Filmwissen uns damals gute Anregungen gegeben. Und wir waren ein kleiner Kreis. Es gab damals ja noch keine 14 Medienanstalten.
Das heißt, man saß dann auch in einer Arbeitsgruppe zusammen, hat die Filme gesichtet und entschieden, wann die laufen dürfen?
Ja, man hat zum Teil die vorher gesehen, weil man sie erkannte. Also sagen wir, vieles war ja nicht neu. Und manche Sachen gab es noch nicht. Also es gab damals noch keine Talkshows mit den entsprechenden Themen und keine Formate, die uns heute, sagen wir, auch neue Fragen stellen. Es war ja mehr das Thema Film und die Sendezeiten.
Aber die kam ja dann. Also es gab zum Beispiel Konflikt um Arabella Kiesbauer. Also die Talkshows und andere Sendungen und Formate kamen ja dann auf den Sender. An welche Konflikte erinnern Sie sich? Welche Programme waren aus Ihrer Sicht am problematischsten?
Da war ich dann gar nicht mehr im Jugendschutz dafür federführend. Das ist dann auch weitergegangen. Ich wurde dann auch DLM-Vorsitzender. Arabella Kiesbauer ist aus heutiger Sicht vielleicht ziemlich harmlos gewesen, aber auch da stellt sich die Frage der Sendezeit am Nachmittag. Die Talkshows, die hinterher kamen, waren, glaube ich, viel problematischer, auch unter Gesichtspunkt des Schutzes der Menschen, die dort vielleicht etwas zu viel aus ihrem Leben erzählt haben, ohne dann sich der Konsequenzen bewusst zu sein. Big Brother und hat dann eine neue Diskussion ausgelöst. Es gab immer wieder neue Wellen, natürlich auch dann, wenn Gewalttaten verübt worden sind, wie damals in Erfurt, hat das natürlich sofort auch eine neue Diskussion ausgelöst. Wie weit hat das Fernsehen dazu beigetragen? Was kann man tun, um dem entgegenzuwirken?
Es kam ja dann zur Gründung der Selbstkontrolle fürs Fernsehen. 1993 wurde die Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen e.V. gegründet, 1994 begannen dann die Programmprüfungen und damals gab es die Idee, auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit hineinzunehmen, nach dem Motto Jugendschutz ist unteilbar. Es gab auch die Idee, so ein Konstrukt zu bauen mit einem Vertreter der Länder, einem Vertreter der Landesmedienanstalten und einem neutralen Wissenschaftler. Die Medienanstalten waren damals nicht dafür. Was waren die Gründe? Können Sie sich noch erinnern?
Also die Medienanstalten waren schon dafür, dass es eine gemeinsame Aufsicht gibt, die ist eher, sagen wir, an dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und an der Medienpolitik gescheitert, weil die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sich nicht von den Medienanstalten kontrollieren lassen wollen. Von der Grundidee her hätte ich es besser gefunden, von vornherein eine Aufsicht über bestimmte Bereiche gemeinsam zu organisieren. Wir haben zum Beispiel immer die Zuständigkeit gehabt für Frequenzen, also sowohl für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als auch für die privaten Veranstalter. Das ist in anderen Ländern auch anders gewesen. Ich denke, auch für Jugendschutz und auch für Werbefragen hätte man eine gemeinsame Aufsicht da organisieren können. Das ist nur nie Konsens gewesen und ist auch heute noch, glaube ich, eine Forderung der Medienanstalten, dass dieses passiert.
Glauben Sie, dass es dann auch eine wirksamere Kontrolle geben würde?
Also es gibt nicht die Diskussion, dass nach gleichen Maßstäben vorgegeben wird. Wir haben ja immer wieder das Thema gehabt, dass bei einzelnen öffentlich-rechtlichen Sendungen dann gesagt wurde, die hätten bei Privaten nicht zu dieser Sendezeit gesendet werden können. Und ganz augenfällig wird es ja bei Filmen, die dann unter Umständen zu anderen Sendezeiten gelaufen sind, im öffentlich-rechtlichen als im privaten Fernsehen. Wobei ich auch sagen muss, dass es jetzt nicht eine Fülle von solchen Fällen gab. Es liegt in der Natur der Sache, dass im öffentlich-rechtlichen Rundfunk weniger Grenzfälle vorkommen als bei den privaten Veranstaltern. Dafür wird er auch aus Gebühren finanziert und hat eine besondere Verantwortung. Also neue Formate, die eher grenzwertig sind, werden eher im privaten Fernsehen ausgestrahlt. Trotzdem gibt es manche Fragen, die übergreifend sind. Ich denke, eine externe Kontrolle ist immer besser als eine interne. Sie kann auch sachkundiger sein, immer so wenig jeder Direktor einer Medienanstalt im Jugendschutzfirmen ist, dann müssen das die Mitglieder eines Rundfunkrats oder eines Programmausschusses sein.
Da dieses Konstrukt, was ich beschrieben habe, ja nicht zustande kam, kam es eben zur Gründung der Selbstkontrolle. Wie bewerten Sie das im Nachhinein, wie sich das bewährt hat? Es gab ja auch Konflikte zwischen der FSF und den Medienanstalten in Einzelfällen. Hätte man das vermeiden können, wenn es dieses andere Konstrukt gegeben hätte?
Also es wäre vielleicht besser gewesen, aber nun haben wir uns damit auseinanderzusetzen. Für die Medienanstalten war es vielleicht nicht leicht, für einige Medienanstalten zu akzeptieren, dass es eigentlich eine freiwillige Kontrolle gibt, die natürlich auch ihre Rolle etwas eingeschränkt hat, die vorgeschaltet war und ja auch Veranstaltern eine gewisse Rechtssicherheit gegeben hat, wenn sie dort entsprechende Freigaben erreicht haben, Beanstandungen. Und da gab es etwas hin und her, wobei wir uns immer auch eingesetzt haben, für die positiven Seiten der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen der Medienanstalten hat es da ab und zu Konflikte gegeben, die nicht immer notwendig waren. Aber ich denke, inzwischen ist es auf einem ganz konstruktiven Niveau angekommen.
Fällt Ihnen da ein Konflikt ein, den Sie hier schildern können?
Dadurch, dass wir einen großen Veranstalter wie ProSieben lizenziert haben, gab es natürlich ab und zu, die Diskussion, ob die freiwillige Selbstkontrolle nicht so großzügig war in bestimmten Fällen. Das hat auch zu gerichtlichen Auseinandersetzungen geführt. Aber das gehört bis zu einem gewissen Grade ja auch zum Geschäft. Bisschen mehr hätte ich mir als außenstehende Beobachter, ich bin ja nicht Mitglied der KJM, einen etwas konstruktiveren Dialog zeitweise vorstellen können.
bevor die KJM gegründet wurde, war es ja auch so, dass die Bewertungen der FSF insofern nicht bindend waren, als dass die Landesmedienanstalten ja dann noch drüber gehen konnten sozusagen, also das Urteil revidieren konnten. Wie schätzen Sie diese Konstruktion ein? War das sinnvoll?
Dass ja bei einem Veranstalter sich erstmal bei der FSF ein Gutachten erstellen lassen kann, ob was dann den Jugendschutzvorschriften entspricht, halte ich für sinnvoll. Und dass dann umgekehrt natürlich auch, wenn es grundsätzliche Abweichungen gibt, die Medien anscheinend das nicht für richtig halten, dass es dann ein Dialog zwischen FSF oder der anderen Einrichtung der freiwilligen Selbstkontrolle und dem Medienanschein gibt, ist auch richtig.
Es gab ja dann mit dem Jugendmedienschutzstaatsvertrag eine neue Situation. Sie hatten es schon eben angerissen, die KJM wurde gegründet. Die ist von nun an ja auch zuständig für die Umsetzung des Jugendschutzes. Hat sich damit aus Ihrer Sicht die Regulierung verbessert?
Also es ist mal ein Fortschritt gewesen, dass in dem Fall das, was in anderen Bereichen noch nachgeholt werden muss, es eine gemeinsame Jugendschutzregelung für Rundfunk und Telemedien gegeben hat, was dann wiederum eine Abstimmung zwischen Bund und Ländern vorausgesetzt hat. Das war ein großer Fortschritt. Ob das Gremium insgesamt so glücklich zusammengesetzt ist mit relativ vielen Mitgliedern, das kann man vielleicht fragen, aber das ist eben auch diesem Abstimmungsprozess zwischen Bund und Ländern geschuldet.
Die FSF hätte ja auch gern den Verwaltungsakt bekommen. Das heißt, es könnte sich dann keine andere Regulierungsbehörde über die Entscheidung der FSF hinwegsetzen, so wie es bei der FSK ja auch der Fall ist. Diesen Verwaltungsakt bekommt sie bislang nicht. Verstehen Sie angesichts der medialen Entwicklung, also Stichwort Konvergenz, wo ja Inhalte überall auch zuerst laufen können, verstehen Sie da diese, ich sag's mal, Verweigerung?
Im Bereich der Filmbewertung gibt es ja auch keine Medienanstalten, die Verwaltungsakte erlassen können. Und dort bei der Filmbewertung ist es ja immer noch dann eine Landesstelle, die letztlich die rechtlich verbindlichen Entscheidungen trifft. Insofern verstehe ich schon, dass wenn eine Regulierungsinstanz da ist, sie die letzte Entscheidung hat. Das aber vorgeschaltet wird, der Versuch der Selbstregulierung.
Mit der Digitalisierung ist es aber dennoch so, dass die alten Instrumente des Jugendschutzes, vor allem die Sendezeitbegrenzung, kaum noch eine Wirkung hat, weil man im Grunde vieles zumindest überall und zu jeder Zeit empfangen kann. Wie muss man Jugendschutz neu denken? Was muss Jugendschutz heute leisten?
Ich denke, dass die Sendezeiten noch eine gewisse Rolle spielen, weil Fernsehen nach wie vor linear geschaut wird und zwar in doch sehr großen Anteilen und auch entlang der Programmplanung der Veranstalter. Also die großen Sender haben nach wie vor eine Verantwortung dafür, wann sie bestimmte Sendungen senden. Also da hat es durchaus noch Bedeutung. Also nur kann ich natürlich heute Filme und Serien zu jeder Zeit sehen. Wir haben Mediatheken und wir haben natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, von Kindern und Jugendlichen zu Videoinhalten zu kommen, als es früher, wenn ein einziges Fernsehgerät in der Wohnung stand. Also daher ist die Schutzfunktion von Sendezeiten natürlich sehr begrenzt und aus meiner Sicht ist auch nicht so sinnvoll, das auf Mediatheken zu übertragen. Das war ein relativ einfaches, übrigens auch immer begrenzt wirksames Mittel, denn auch früher schon gab es Videorekorder und zu denen konnte man Sendungen zu anderer Zeit sehen. Also es ist ein Versuch zu helfen durch Vorgaben in der Sendezeit, aber der Trend geht immer mehr zum Abruffernsehen, bei dem der Zuschauer, sagen wir, die Zeit bestimmt und nicht der Sender und Veranstalter. Dann verliert dieses Instrument natürlich an Wirksamkeit.
Womit kann es ersetzt werden?
Also es gibt ja jetzt den Versuch, sagen wir, mit Jugendschutzprogramm zu arbeiten. Das ist ein Versuch, sagen wir, den Eltern und auch Jugendlichen und Kindern Orientierung zu geben, was nun wann geeignet ist. Und natürlich spielt die Medienkompetenz eine immer größere Rolle, weil ich kann es weniger über Regulierung und Verbote erreichen, als dadurch, dass man eben dann durch Informationen und durch Medienkompetenzprojekte dazu beiträgt, dass sagen wir, die negativen Auswirkungen, die Video und Fernsehen haben können, im Mittel vermieden werden.
Herr Jäger, Sie gelten als ein Mann aus meiner Sicht zumindest, dem es immer darum ging, einen demokratischen Zugang zu Rundfunk sicherzustellen. Dass also jeder, auch wenn er wenig Geld hat, teilhaben kann. Das ist zum Beispiel deutlich geworden, als Sie DVB-T etabliert haben. Das wird jetzt auch deutlich bei der Positionierung zur Netzneutralität. Dann habe ich gerade draußen nochmal gesehen, auf dem Gang WLAN für alle ist auch so ein Thema, was damit hineinpasst. Wie würden Sie das rückwirkend beurteilen? Waren Sie erfolgreich mit Ihrem Ringen um Teilhabe für alle?
Also wir sind ja nur ein Faktor unter vielen und sicher nicht der wichtigste, der einen Einfluss auf die Medienentwicklung insgesamt hat. Aber von Anfang an war es ja auch das Ziel, schon damals mit dem Kabelfernsehen die Vielfalt zu erweitern und neuen Stimmen, die Gelegenheit zu geben, zur Vielfalt beizutragen. Auch als wir Radioprogramme angefangen haben zuzulassen, gab es ein Projekt wie Radio 100, was auch viel zur Ausbildung beigetragen hat, derjenigen, die dann später professionell anderswo tätig geworden sind. Also um die Großen und Finanzstarken mussten wir uns weniger kümmern, die kamen so oder so, aber dass es daneben eben auch kleinere gibt und dass es auch eine Konkurrenz von Übertragungswegen gibt, das war hinter dem Thema DVB-T. Gerade in der Stadt, in der Kabel sehr dominierend ist und es damals das Internet als Alternative noch nicht gab, wollten wir dazu beitragen, dass diese Alternative eine Chance hat und das haben wir letztlich auch erreicht. Und heute ist das Internet ein wesentlicher Verbreitungsweg, auch für audiovisuelle Medien. Deswegen kümmern wir uns auch darum. Und das steckt hinter dem WLAN-Projekt, dass wir sagen, wir wollen möglichst auch nicht nur zu Hause, sondern auch in öffentlichen Räumen Zugang zu Medien schaffen, und zwar zu günstigen Konditionen.
Aber ist diese demokratische Teilhabe heute eigentlich im digitalen Zeitalter noch das Thema, weil man ja tatsächlich das Gefühl hat, dass man alles auf ganz verschiedenen Wegen immer und zu jeder Zeit empfangen kann?
Man kann zwar alles zu jeder Zeit empfangen, aber tatsächlich genutzt wird eben nicht alles zu jeder Zeit. Und das Thema Auffindbarkeit ist ja zu Recht jetzt ein zentrales Thema auch der Medienordnung, der Diskussion darüber. Wie finde ich etwas? Ich meine, am Anfang, als es so knappe Kabelkanäle gab, waren die einfach zu finden. Man hat einfach durchgezappt. Schon beim digitalen Fernsehen ging es weiter. Also wenn Sie hunderte von Kanälen haben, dann können Sie nicht mehr durchzappen. Dann gibt es Favoritenlisten, gibt auch dann einen größeren Einfluss der Nutzer, die sich ihre Listen selber zusammenstellen können, aber natürlich auch eine Voreinstellung bei Geräten, die dann auch gegebenenfalls missbraucht werden kann, indem man jemand zahlt und deswegen einen besseren Platz kriegt. Und erst recht stellt sich das Thema im Internet dann, wenn es zwar eine unbegrenzte Fülle gibt, aber die muss ja gefunden werden. Ich brauche dann Orientierung. Und diejenigen, die dann Benutzeroberflächen kontrollieren, die haben dann Einfluss auch darauf, was gesehen und gehört wird. Deswegen stellen sich so alte Fragen in neue Formen und alte Instrumente sind nicht mehr tauglich und wir müssen uns dann überlegen, gibt es neue?
Das ist ja ein Thema zum Beispiel bei den Smart-TV-Geräten. Wer kontrolliert sozusagen die Oberfläche? Haben Sie das Gefühl, dass Sie da zu demokratischen Regeln kommen können?
Also zunächst mal können wir für Deutschland feststellen, dass wir keine Situation hatten wie in Großbritannien, wo dort Murdoch ja die Geräte kontrolliert hat und auch die elektronische Programmführung. Also wir haben einen ziemlich offenen Markt, dadurch, dass entsprechende Pläne von Kirch gescheitert sind. Und wir haben auch eine Konkurrenz von Geräten und in dem keiner eine so dominierende Position hat, dass er mit der Positionierung auf der Benutzeroberfläche wirklich großen Einfluss ausüben kann. Wir haben auch wenige Missbrauchsfälle.
Das ist ja auch ein ganz großes Thema für die privaten Fernsehveranstalter, diese unterschiedlichen Regulierungsrahmen sozusagen, dass man also einmal die Rundfunkregulierung hat und dann die Telemedienregulierung hat, in der unterschiedliche Gesetze herrschen, Stichwort Werbung, Stichwort Jugendschutz und so weiter. Wird schon seit Jahren beklagt. Sind Sie da zuversichtlich, dass man das mal wird auch rechtlich konvergieren können und da zu einer Lösung kommen kann?
Also darüber gibt es ja jetzt die aktuelle Diskussion auch in der dazu eingesetzten Bund-Länder-Kommission, weil es ja auch die Schnittstellen berührt zwischen Bundes- und Landeszuständigkeit. Thema Jugendschutz ist ein Interesse, für alle, Medien, unabhängig wie sie verbreitet werden und dass da vergleichbare Behandlung stattfinden soll, ist richtig und es geschieht auch weitgehend schon, nur sind eben die Instrumente des Fernsehens nicht ohne weiteres übertragbar auf das Internet. Ein zentraler Bereich für Private ist natürlich die Werbung. Dass es für Rundfunk engere Werbebestimmungen gibt als für die Presse, da ist es ja schon lange so, dass niemand vorschreibt, wie viel in einer Zeitschrift Werbung sein darf und wie die angeordnet ist. Und im Internet natürlich erst recht, wo es den geteilten Bildschirm gibt und Pop-up-Abzeigen und so weiter. Also hier wird es Diskussionen geben, die vermutlich dazu führen, dass etwas großzügiger sein wird im Bereich der Werberegulierung. Nur ist das nicht ganz in Deutschland alleine zu entscheiden, sondern ist ja Gegenstand einer Richtlinie der Europäischen Kommission. Und da wird es weitere Diskussionen geben. Also meine Vermutung ist, dass es eine gewisse Liberalisierung der Werberegulierung geben wird.
Wie weit lässt sich aber das Internet oder lassen sich Medien in Zeiten des Internets überhaupt noch regulieren? Stichwort auch Plattformregulierung, Stichwort die großen Player, Google, Facebook und andere, die sich ja scheinbar unbegrenzt ausbreiten können, während so kleinere Projekte wie eine gemeinsame Mediathek, Germany's Goal zum Beispiel, eben scheitert. Was lässt sich da wirklich regulieren, wenn wir so über den großen Teich gucken?
Ich glaube, lässt sich schon ziemlich viel regulieren. Das sehen wir jetzt auch konkret am Datenschutz, wo in Europa gemeinsam handelt, man durchaus bestimmte Sachen durchsetzen kann und natürlich auch dem entgegenwirken muss, was ja durchaus in Deutschland auch vorgekommen ist, dass sich jemand die beste Regelung für sich aussucht und da, sagen wir, ein Regulierungsdumping stattfindet. Dann gibt es natürlich Fragen des Kartellrechts, wenn Sie Germany's Goal ansprechen. Das war eher eine Frage des Kartellrechts. Lässt das Kartellrecht das zu? Darüber gibt es ja auch Diskussionen, ob da eine gewisse großzügigere Handhaltung stattfinden soll. Aber insgesamt gibt es mehr Wettbewerb. Also früher ist der Videomarkt praktisch beherrscht worden, sagen wir, soweit es um Fernsehinhalte geht, von den großen nationalen Veranstaltern. Heute sind die erstmal selber international aufgestellt, wie RTL. Und dann gibt es neue Spiele für Netflix, die ja auch mit Videos in den Markt gehen. Und dann muss ich da auch natürlich für einen fairen Wettbewerb sorgen.
Aber haben die Kleinen dann wirklich eine Chance? Weil, okay, es gibt mehr Wettbewerb, aber letztendlich sind es auch mal die großen, dicken Player, die Inhalte akkumuliert haben, die Kapital und Daten akkumuliert haben, die am Ende das Sagen haben.
Also ich denke, bei den Fernsehinhalten ist es so, dass die erfolgreichsten Fernsehinhalte sind immer noch, sagen wir, die deutschsprachigen. Selbst erfolgreiche Serien haben ja nicht so Erfolg, wenn sie im linearen Fernsehen gesendet werden. Und man darf die Zielgruppe auch nicht überschätzen. Also sie bilden neue Qualität, das ist ja auch ein Beitrag zur Vielfalt, eben aber auch dafür, dass dafür zusätzlich bezahlt wird. Aber wenn ich überlege, wie viel Geld, sagen wir jetzt, auch der öffentlich-rechte Rundfunk zur Verfügung hat, in Produktion zu stecken, dann ist es natürlich ein Vielfaches von dem, was amerikanische Unternehmen zu leisten in der Lage sind. Insofern ist es mir nicht bange, aber wir müssen natürlich, so wie im Film, müssen wir uns ja auch drum kümmern und tun das, dass es europäische und deutschsprachige Inhalte gibt. So ist es natürlich ein Ziel der Medienpolitik, dass es attraktive Inhalte nach wie vor gibt aus dem deutschsprachigen Fernsehen und Video.
Herr Hege, Sie sagten, Landesmedienanstalten wird es immer geben. Inwiefern sind die noch zeitgemäß?
Also immer, das ist vielleicht eine etwas Übertreibung. Also die Landesmedienanstalten gibt es jetzt seit 30 Jahren. Und ich würde jetzt keine Prognose für 50 Jahre in die Zukunft. Aber sie haben etwas, was übrigens der öffentlich-rechte Rundfunk auch hat. Sie haben eine gute Finanzausstattung, die ja aus dem Rundfunkbeitrag der Haushalte finanziert wird. Und sie haben Aufgaben, die nach wie vor aktuell sind, also insbesondere im Bereich ihrer Förderungsaufgaben. Nehmen Sie hier lokales Fernsehen in Brandenburg. Also diese Aufgaben werden bleiben. Bei anderen muss man sich fragen, ob die Organisationsform noch, wie sie bisher ist, geeignet ist. Aber es gibt immerhin Schritte mit einer gemeinsamen Geschäftsstelle. Es gibt mehr Zusammenarbeit. Und ob es dann darüber hinausgehend was Neues geben wird, das ist eine Entscheidung der Medienpolitik.
Im September vergangenen Jahres haben wir hier in Berlin Ihre Verabschiedung gefeiert. Sie haben jetzt Juni, also ein Dreivierteljahr ist vergangen. Sie sind immer noch im Amt. Zählen Sie jetzt schon die Tage oder lehnen Sie sich entspannt zurück und sagen Sie, ach, das kann noch dauern?
Also das hängt jetzt vom Medienrat ab und dem Verfahren. Ich hoffe, dass es nicht mehr allzu lange dauert und dass dann hier eine klare Nachfolgeregelung getroffen wird. Ich habe eine Verpflichtung, also das Amt weiterzuführen, bis das der Fall ist, und das tue ich auch, wobei ich durchaus auch von einigen Sachen entlastet worden bin. Ich habe früher sehr viel, also mindestens die Hälfte der Zeit für überregionale Aufgaben gearbeitet. Da habe ich jetzt mit Herrn Fuchs einen sehr guten Nachfolger, der das übernommen hat, jetzt zum Beispiel die VPD2 fortzuentwickeln, den Analog-Digital-Übergang im Kabel zu moderieren. Also hier gibt es Kollegen, die da schon sehr engagiert sich einsetzen, und das ist für mich natürlich auch mehr Zeit.
Welche Projekte liegen Ihnen dann am meisten am Herzen, dass die weiter und zu Ende geführt werden?
Gut, wir haben ja das Medieninnovationszentrum in Babelsberg aufgebaut. Das läuft sehr gut und wird immer mehr anerkannt. Also insofern haben wir noch einiges zu tun.
Und diese anderen Projekte, die Sie ansprechen, DVB-T2 und so weiter?
DVB-T2 ist jetzt, sagen wir, ein anderes Projekt, als wir es damals gemacht haben, weil es verbunden ist mit einer neuen Einführung eines Geschäftsmodells, in dem für private Veranstalter bezahlt werden muss. Also das wird man sehen, wie weit das auf Akzeptanz stößt. Wie gesagt, das ist nicht mehr mein Projekt.
Würden Sie dieses Amt wieder übernehmen? Oder anders gefragt, was könnte jemanden heute reizen, Chef einer Landesmedienanstalt zu werden?
Gut, die Unabhängigkeit, die die Institution hat, ihre finanzielle Ausstattung, die ja nicht schlecht ist und Gestaltungsmöglichkeiten lässt und die vielfältigen Herausforderungen, die die digitale Welt mit sich bringt. Also hier findet die Medienanstalt schon ihren Platz.
Abschließende Frage. Ich habe gesehen, Sie haben ein Fahrrad geschenkt bekommen zur Verabschiedung. Was werden Sie tun, wenn Sie jetzt dann nicht mehr im Amt sind? Werden Sie weiterarbeiten, wie so viele, die dann auch noch in der Rente weiterarbeiten? Oder werden Sie verreisen? Was werden Sie tun?
Ich werde vielerlei machen, also mit dem Radfahrer übrigens heute schon.
Alles klar, Dankeschön.